Hey zusammen, bevor es losgeht, eine kurze Info. Auf meinem Instagram-Kanal Simon Lohmeier findet ihr die Bilder zu den einzelnen Geschichten auf der Weltreise. Den Link zu meinem Account findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß dabei! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bussi, meinem Interview-Roadtrip-Podcast. Ich bin Simon Lohmeier und ich reise gerade mit meinem 1984er knallgelben VW-Bus Bussi um die ganze Welt. Von Deutschland nach Indien, über Japan nach Amerika, runter Südamerika, Afrika und zurück nach Deutschland. Das dauert ungefähr 2 Jahre. Zwischendurch lasse ich meinen Bus stehen und komme für ein paar Wochen zurück in meine Heimat. Und hier spreche ich dann mit spannenden Persönlichkeiten über ihre und meine Erfahrungen aus den Regionen, in denen ich unterwegs war. Und natürlich auch immer über die Menschen und das Leben selbst.
Hallihallo zu einer ganz neuen und sehr abgefahrenen Folge heute, Bussi. Ich habe heute einen ganz lustigen Abenteurer bei mir sitzen. Ihr kennt ihn alle. Er ist in München geboren, er ist 35 Jahre alt. Er ist gerade 17 Monate von München bis nach Japan oder wie gesagt, fast kann man schon sagen, er ist nach Vancouver gereist in seinem gelben VW-Bus. Herzlich willkommen, Simon Lohmeier. Heute gibt es eine Folge mit mir selber. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich bin ja nochmal nach Vancouver geflogen, um den Bus zu befreien. Free Bussi nach Free Assange ist jetzt auch noch Free Bussi an der Reihe. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe es geschafft. Ich sitze in meinem Bus und habe gestern den ganzen Zollblödsinn durchgekaut. Und mit der Shipping Line und sowas. Jetzt hatte ich mit denen ja sowieso schon 1,5 Monate echt so ein Ärgernis, war so anstrengend. Wenn man in so einem Business nicht ist, in dem man sich einfach überhaupt nicht auskennt, dann klingt alles einfach wie Bahnhof. In meinem Fall eher wie, wie Hafen. Und das kann ich euch jetzt mal kurz ein bisschen erklären. Heute wird sowieso, also ich werde einfach ein bisschen mit mir selber sprechen oder einfach so mit, in dem Sinne natürlich mit euch und euch mal erzählen, was so Sache war und vielleicht auch so einen kleinen Jahres 17 Monat Rückblick geben von den Highlights meiner Reise und vielleicht auch von Tiefpunkten, I don't know. Ich fange jetzt gleich mal mit einem Tiefpunkt an, weil dann können wir uns ein bisschen hocharbeiten. Weil, wo hat das jetzt alles angefangen? Ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich von China, ich bin dann echt gerade 6.500 Kilometer durch China gedüst und hatte schon vorher alles organisiert mit Verschiffen von Tianjin Port nach Seoul und hatte mir dann für einen Agenten gebucht, der sich da auskennt, der versprochen hat, dass das alles kein Problem ist und dass man da irgendwie, ja, dass man das alles ohne Probleme machen kann, dem ich natürlich auch vertraut habe, weil der hat mir dann Videos und Bilder von glücklichen Touristen geschickt, so, ja, der das schon 100 Mal gemacht hat und dann denkt man, okay, da ist man irgendwie in guten Händen, ich bin sowieso so ein Vertrauensbolzen. Genau, und dann habe ich dem sozusagen meinen Bus und meinen Container anvertraut und dann hat er mir an dem Tag, als der Bus dann auf dem Wasser nach Seoul war, hat er gesagt, dass es, ich bin ja ein Deutscher und Deutsche und deutsch zugelassene Autos können nämlich nicht in Korea fahren. Das hat er sich sehr gut hingelegt, muss ich sagen. Damit, ja, hat er sich natürlich auch recht viel Geld verdient und ich habe recht viel Geld verloren. Aber dazu muss man halt sagen, manchmal gewinnt man und manchmal verliert man. Ich hatte irgendwie noch damit gerechnet, dass ich mit meinen Ersparten noch bis entspannt nach Japan komme und dann noch ein bisschen was zu Hause habe. Aber das ist jetzt auf jeden Fall, da ist jetzt viel draufgegangen. Ich glaube, ich habe jetzt einfach so bestimmt $10.000 einfach mal so. Ja, es haben sich einfach mal aufgelöst. Aber man muss trotzdem sagen, man muss ja irgendwie auch positiv bleiben und es hätte so viel mehr passieren können auf dieser Reise. Ich hätte mich irgendwie verletzen können, Unfall bauen, Bussi kaputt, bliblablub oder weiß der Geier. Es gibt ja echt so viele tragische Sachen und solange es jetzt echt nur Geld ist, kann ich auf Holz klopfen und sagen, Mensch, Du bist gerade fast 45.000 Kilometer über zwei Kontinente gefahren und dir ist absolut nichts passiert. Ein bisschen Zahnschmerzen im Iran habe ich ja mit dem Opiumrauchen ganz gut wieder weggekriegt. Und der Stachelrochen, der mich da in Thailand gebissen hat oder gestochen hat, das war auch gleich wieder in Ordnung. Ich glaube, ansonsten hätte uns echt viel mehr passieren können. Da habe ich letztens auch dran gedacht, als ich mit Matassi in Indien war, in Rajasthan, da hatten wir fast an so einem See gecampt. Und dann haben wir dann aber doch irgendwie ein Airbnb genommen für die Nacht. Und an dem See haben wir dann am nächsten Tag rausgefunden, da liegen aber so 3 Meter menschenfressende Krokodile. Und wir haben das, stellt euch mal vor, man geht irgendwie nachts raus zum Bieseln und dann beißt dann so ein Ding das Bein ab. Ja, deswegen Glück gehabt. Ich würde sagen, einfach grundsätzlich Glück gehabt. Genau. Dann will ich anschließen. Genau. Dann konnte der Bus ja nicht in Korea gefahren werden. Dann musste ich noch jemanden von dem Zoll-Warehouse bestechen, auch dass man das überhaupt machen kann. Den habe ich $200 gegeben, damit der mich an meinen Bus lässt, am Zoll vorbei sozusagen, dass ich nochmal meine Sachen rausholen kann. Und dann war mein Bus schon wieder auf dem Weg nach Vancouver und ich habe noch ein bisschen Korea gemacht und bin dann mit der Fähre rüber nach Fukuoka in Japan und habe mir dann den Bus hier ausgeliehen. Das habt ihr in der letzten Folge mitbekommen. Da bin ich ja dann einmal einen Monat komplett durch Japan gekreuzt, 4 der 5 Hauptinseln. Hab dann da auch den Stoff hier mit eingesammelt und in dem Podcast habt ihr ja auch, glaube ich, ganz gut gehört, was da so alles abging. Genau, und jetzt ich war in der Zwischenzeit schon wieder zu Hause in Minga und dann hatte ich eigentlich, jemanden in Vancouver, eine Freundin, die ich mal in Griechenland kennengelernt habe, die hat gesagt, ja, du kannst den bei uns parken und ich hole den dann mit meinem Vater ab und dann ist das überhaupt kein Problem. Aber das war dann anscheinend, das kann man halt nie vorher wissen. Der Zoll hat da irgendwie, kam das verdächtig vor, dass irgendein Mädchen, die ja irgendeinen Jungen mal in Griechenland getroffen hat, dann irgendwie den Bus entgegennimmt und haben mir da das Leben recht schwer gemacht. Und am Ende war das dann einfach die beste Entscheidung, jetzt selber herzufliegen, auch wenn es mir wirklich so die letzten Kröten aus meinem Geldbeutel rausgelockt hat. Aber gut, so ist es manchmal. Jetzt sitze ich hier in Vancouver, in Bussi. In einer Stunde geht mein Flug wieder zurück nach München. Und ich dachte, ich erzähle euch mal noch so ein bisschen, was so passiert ist und was passiert. Bussi geht es auf jeden Fall fantastisch. Ich habe ihn ja lange nicht gehabt. Picobello, ich hatte den ja noch in China nochmal so richtig so eine Grundreinigung gemacht. Also der schaut wahnsinnig aus. Die Leute in Vancouver, als ich ihn gestern aus dem Container gefahren habe, hatte ich schon wieder ganz viele neue Freunde und Fans gefunden, die ganz interessiert waren, was dieser gelbe Flitzer aus Ebersberg hier macht. Tatsächlich auch 2 Deutsche aus Bonn, die dann zu mir kamen. Also hey, aus Ebersberg. Da habe ich mich auch gewundert, warum die aus Bonn Ebersberg kennen, aber gut. Jetzt stehe ich mit meinem Bus auf dem dritten Kontinent. Ich kann es irgendwie gar nicht glauben, dass ich jetzt, meine große erste Etappe habe ich jetzt geschafft und Bussi werde ich jetzt erstmal hier parken. Und genau, ich habe im Oktober noch eine Ausstellung bei Leica, in der Leica-Galerie in München. Da freue ich mich dann auch, wenn ich so viele von euch wie möglich auch sehe. Und da werden dann ganz viele Sachen auch bebildert sein. Bilder, die ihr noch nicht gesehen habt. Ich habe ganz viel analog fotografiert, was ich noch gar nicht entwickelt habe. Ich habe jetzt einen Sack voller Filme mit nach Hause gebracht. Die werden jetzt alle erstmal entwickelt und dann werde ich da mal eine schöne Auswahl machen und dann gibt es eine sehr spannende, sehr große, groß bebilderte Weltreisenausstellung. Da sage ich aber nochmal Bescheid. Und ja, das ist jetzt so der Plan. Deswegen werde ich auf jeden Fall erst nach der Ausstellung dann wahrscheinlich Oktober, November, Dezember zurück nach Vancouver und dann meine Reise fortsetzen Richtung Argentinien. Das kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, wie dann das Reiseportemonnaie wieder aufgefüllt ist. werde auf jeden Fall 2-3 lustige Aktionen starten. Ich habe gleich nochmal so eine Idee, auch vielleicht mit einer limitierten Auflage von einem schönen, von einem meiner bekanntesten Bilder. Da, vielleicht könnt ihr dann da auch zugreifen und was euch ins Wohnzimmer hängen und dann geht die Reise wieder weiter. Genau, und ansonsten habe ich auch keinen Stress. Vielleicht geht es auch erst im Februar weiter oder im Frühling. Genau, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal wieder ankommen, bisschen was arbeiten und Familie sehen. Und ja, ganz, ganz besonders, ich habe das ja auch so ein bisschen geplant, jetzt zu Hause zu sein, weil mein bester Freund Mario und meine Schwester Sue, Susanne, die haben am gleichen Tag Geburtstag, beide Krebse, 1. Juli. Und ich habe vor Monaten schon entschieden, dass ich deren Geburtstag bei mir in meinem Tiny House Garten organisieren möchte. Es hat alles so gut gepasst. Ich weiß nicht, ob ihr an solche Zeichen glaubt, aber zusammen werden die beiden nämlich Simon 70. Also wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich ja auch nicht. Simon 70 Jahre, da muss ich mich natürlich einschalten und den Geburtstag organisieren. Und dann ist mir noch aufgefallen, wenn man Mario und Susanne zusammen, also die Namen so connecten würde, also wenn man die zusammen bastelt, dann kommt daraus Marianne. Und das sagt euch jetzt zwar nichts, aber meine Oma, die hieß Marianne und meine Oma hat mir meinen Garten vererbt, wo ich mir mein Tiny House und meinen Zirkuswagen und das Baumhaus drauf gebaut habe. Genau, deswegen waren das jetzt alles einfach sehr einleuchtende und klare Zeichen des Universums, dass ich deren Geburtstag organisiere und natürlich ist es natürlich auch schön, dass ich dann irgendwie alle dann auf einmal wieder habe und ja, in meinem Garten alle zusammenbringe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bei mir ist am Ende der Reise jetzt tatsächlich auch echt ein bisschen die Energie ausgegangen. Egal wie schön es ist und wie aufregend und wie abenteuerreich und was für tolle Menschen und bliblablub. Ich kann euch wirklich sagen, irgendwann ist auch die schönste und abgefahrenste Reise, es geht einem dafür die Energie aus oder die Kapazitäten gehen einem verloren. Ich hatte einfach keine Akkuleistung mehr. Und ja, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen verdauen. All mein Geschriebenes mal wieder in Klarform bringen und noch ein bisschen, manche Tage, da muss ich noch nachschreiben und ja, mich dann an die ersten Kapitel von meinem Buch setzen. Das ist jetzt, glaube ich, auch ganz schön, wenn ich das dann so in den Winter hinein mache und dann vielleicht sogar im Frühjahr erst losfahre. Who knows? Das ist jetzt auch nur laut gedacht. Genau, und jetzt kommt am Samstag ist gleich diese Party. Jetzt muss ich für 3 Tage diese wirklich grässliche Reise nach Vancouver machen. Also ihr könnt mir wirklich glauben, also ich setze mich nicht umsonst in den Flieger. Mach so einen Blödsinn und ja. Ist mir in vieler Hinsicht natürlich unangenehm, aber du, manchmal geht es nicht anders und wenn einem irgendwie, ja, wenn ich das so erklären kann, dieser Bus ist in diesem Container an diesem Hafen und es kostet jeden Tag $350, dass der da einfach steht. Einfach nur steht. Also das heißt, jeder Tag kostet mich ein Vermögen und dann blutet man natürlich langsam aus und dann, ja, dann wird man echt unruhig und langsam, dann wird es halt dann auch recht unangenehm im Kopf, wenn man sich nicht drum kümmern kann oder ja, einem das vielleicht auch anders versprochen wurde. Deswegen bin ich jetzt hierher gedüst und habe den Bussi befreit. Das ist ja schon die 2. Befreiungsaktion. Ich hatte das ja schon mal im Iran. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt. Da habe ich ihn im Iran gelassen bei jemandem, bei einem Mechaniker. Da hatten wir einen Deal ausgemacht, Handschlag-Deal. Und als ich dann zurückkam, wollte er irgendwie das Dreifache. Und ich habe gedacht, ja, du bist eine Nudel, ganz ehrlich. Also das, was er wollte, wäre so ein Jahresgehalt gewesen für einen Iraner. Was ja auf der einen Seite schon irgendwie frech war. Und einfach, ich bin einfach so ein Ehrentyp, da kann man nicht irgendwie einen Handschlag drauf geben und dann... Und dann auf einmal was anderes entscheiden. Ja, da habe ich ihn dann auch mit der Polizei befreit, mit der iranischen Polizei, die da wirklich auch echt auf meiner Seite stand und mir da sehr gut geholfen hat. Also ja, Free Bussi Part 2. Genau. Jetzt geht es gleich wieder nach Hause. Und ich dachte, ich mache jetzt mal einen kleinen Jahresrückblick. Einen 17 Monate Rückblick mit euch und fangen ganz am Anfang an. Vielleicht werden es wahrscheinlich sogar zwei Folgen. Ich fange jetzt auf jeden Fall mal an, mal schauen, wie lange das hier alles dauert, weil ich muss ja auch, sagen wir mal eine halbe Stunde, glaube ich, muss ich hier los, ins Uber springen und dann zum Flughafen. Okay, die erste große Etappe. Angefangen habe ich ja letztes Jahr im Februar. Das war noch sehr süß, da waren meine besten Freunde, es war Schnee im Garten und ich habe noch die Kinoleinwand oben auf den Bus gebaut und wir haben uns einen lustigen Film angeschaut, saßen am Lagerfeuer, komplett in Schneekleidung vor dem Bus und haben meinen Abschied da sozusagen nochmal mitgenommen. Ganz süß war meine Katze, unsere Katze Barney, der hat das, glaube ich, voll gecheckt, dass ich irgendwie verreise. Ich habe dann immer wieder so Sachen in meinem Bus getragen und manchmal hat man dann auch, also in dem Moment, wo ich die Sache dann oder den Gegenstand irgendwie im Bus hatte, hat man dann irgendwie gemerkt, dass man es dann vielleicht doch nicht braucht oder dass man es vielleicht, das hat man auf jeden Fall erst gespürt, so wenn man das dann ins Auto getragen hat und Barney war irgendwie die ganze Zeit mit dabei und hat diese Wege von Tiny House zum Bus irgendwie immer mit begleitet und war ganz süß, hat mir ganz viel Support gegeben. Und als ich dann am 1. Februar abgedüst bin, hat er mich so festgehalten, der kleine Racker, hat wirklich so seine Hände um meine Hände und hat sie wirklich so nach so ein bisschen seine Krallen ausgefahren und hat mich gar nicht gehen lassen. Das war so süß, dass er so ein Tier so ein Gespür hat und mir da irgendwie so eine ganz süße einen Abschied gegeben hat. Ja, und dann bin ich aus meinem Dorf Bruck bin ich rausgedüst, rechts Richtung Osten und habe mich einfach an Osten gehalten und immer weiter gefahren, immer weiter in den Osten, nie umgedreht und darüber nachgedacht, einmal einfach nur wieder umzudrehen. Ich wusste, dass meine Reise einfach nur in eine Richtung geht und dann war mein erster Stopp in Wien, das war sehr süß. Ich hatte Freunde dort, ein Freund hatte da ein Restaurant aufgemacht, haben da ganz toll gegessen und bin auch ein bisschen angedüdelt dann einfach. Ich habe den Bus genau vor die Haustür da von dem Restaurant geparkt. Das könnt ihr auch übrigens mal besuchen, das ist grandios. Das heißt Kop, ja. Ich habe gerade überlegt, was die Abkürzung das nochmal war. Kopp in Wien. Grandioser Laden. Und dann bin ich vor der Tür dort eingeschlafen und am Morgen aufgewacht und habe ich dann direkt noch einen Kaffee bekommen und durfte dort die Toilette benutzen und hatte mich irgendwie so der erste Tag war irgendwie ganz gut, dass man so noch so smooth irgendwie, ja, das erlebt und dieser Anfang noch so recht einfach war. Und dann ging es ja schon weiter Richtung Ungarn und Rumänien. In Rumänien hatte ich dann die kälteste Nacht meines Lebens. Erinnert ihr euch vielleicht auch, da war es in meinem Kühlschrank wärmer als in meinem Auto. Es war alles eingefroren, alles. Also Olivenöl, Früchte, Seife, I don't know. Ich weiß gar nicht, wie das alles so, ja, was, wie Sachen einfach auch einfrieren können. Und das war da, glaube ich, echt mal so ganz knapp auch irgendwie an so Erfrierung vorbeigerutscht bei minus 15 Grad. Das war auch wirklich minus 15 Grad hier drin. Aber gut, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Und ich glaube, das war war das dann auch das Motto, wie es dann weiterging. Und dann ging es ja auch weiter in wärmere Gefilde. Da bin ich über Bulgarien, da bin ich dann nochmal bei Sofia Monaco, bei den Jungs, die mir den Bus hergerichtet haben. Auch nochmal ein großes Shoutout an Nico, geilster Typ, honestly. Der hatte viermal in Sofia und hat meinen Bus wirklich so unfassbar schön nach meinen Vorstellungen und Designs und allen irgendwie so unglaublich hergerichtet. Ihr kennt ihn ja und ja, ist wirklich zu meinem kleinen Lebensmittelpunkt und Zuhause geworden. Da war ich dann nochmal, hab dann nochmal die letzten Sachen irgendwie mit den Jungs gebaut und geregelt und ja, dann ging es weiter von Bulgarien über Nordmazedonien nach Albanien. ja, da ich dann auch, ich glaube, da waren auch schon die ersten richtig schönen Nächte dabei. Ich habe dann in so einem Olivenhain gepennt, irgendwo in Albanien. Und man hat noch am Anfang hat man noch so ein bisschen, da ist es noch so ein bisschen schissrig, ja, bist irgendwie in Albanien und du weißt, also ich meine, das Auswärtige Amt ist, das hat auch eine Reisewarnung, natürlich auch bei Albanien, wo man sich denkt, ja, okay, die haben einfach überall eine Reisewarnung, muss man sagen. Und in Albanien war es mir noch bewusst und dachte mir, okay, scheiße, ich will jetzt hier nicht irgendwie überfallen werden. Aber ich bin dann morgens aufgewacht mit Sonnenaufgang und echt so wahnsinnig schönen Farben im Himmel und hab dann mir meinen Weg weiter in die Wärme, in die wärmeren Gefilde durchgeschlagen, bin dann. Oh ja, oh Gott, da hatte ich dann noch dieses Gebirge. Das war auch in Albanien. Da hätte man eigentlich nur mit einem Jeep rauffahren sollen. Irgendwann war es auch einfach zu spät. Ich bin dann wie so ein Rallye-Dakar-Fahrer mit Vollgas über diesen Berg oder auf diesen Berg rauf, weil wenn ich da nicht ein bisschen Anlauf gehabt hätte, hätte ich es nie geschafft. Und man ist auch, wenn ich immer wieder stehen geblieben habe, meine Handbremse rausgerissen. Wirklich von alleine auf so einem im Nirgendwo ohne Empfang steht. Boah, da wurde es mir richtig, richtig wackelig in den Knien. Auch so abgefahren, als ich so diese ganzen harten Sachen am Anfang so durchlebt habe. Aber ja, da habe ich es dann auch irgendwie auf den Gipfel geschafft und da stand eine Bäuerin mit ihrem Bauer und die haben mich so süß aufgenommen, haben mich erstmal hingesetzt, mir einen Schnaps eingeschenkt. Die konnten gar nicht glauben, dass dieser Bus das darauf geschafft hat. Also das hatten die auf jeden Fall noch nie gesehen. Ja, da war ich auch sehr stolz auf den kleinen Racker. Und dann ging es, genau, nach den Bergen war ich dann schon am Meer. Und da wurde es dann langsam warm. Also die minus 15 Grad waren vergessen. Und ich habe dann teilweise, da wo es noch so richtig kalt war, habe ich mir meine Winterhandschuhe, ich habe so richtig gute Winterhandschuhe, habe ich mir die über die Füße gestülpt. Ich sah aus wie so ein Yeti und bin damit gefahren, weil es da irgendwie teilweise manchmal irgendwie wärmer war an den Handschuhen als in meinen mit Hase gefütterten Schuhen, die mir mein Vater damals als, keine Ahnung, die ich als 16-Jähriger von ihm übernommen habe. Ich habe die immer noch, jetzt bin ich 35. Das heißt, diese Schuhe, die werden schon 15 Jahre von mir getragen. Aber ja, da waren irgendwann mal, sind die auch an ihre Grenzen gekommen. Und ich habe mich in meine Handschuhe gesteckt. Meine Füße, es sah sehr lustig aus. Aber ja, dann war ich in Albanien, bin dann die Küste hinuntergerutscht nach Griechenland. Das war ganz süß, da habe ich dann noch an der Grenze habe ich eine Griechin eingesammelt. Die war irgendwie auf einer Hochzeit in Albanien und die habe ich dann... Ja, gleich für eine Stunde oder zwei meinen ersten Mitfahrer oder Hitchhiker sozusagen, den ich da eingepackt hatte, die war sehr süß. Die wollte mir noch irgendwie Geld in die Hand drücken und die hat mir irgendwie, die hieß auch Maria, wie meine Mama, und hat mir ein bisschen von ihrem Leben erzählt und ich fand das sehr, sehr süß und hat mir ein paar Tipps gegeben für Griechenland. Ich muss auch sagen, das ist auch wirklich mit das Praktischste, wenn man jemanden mit einpackt, der von irgendwo ist. Der einem dann auch irgendwie gleich ein, zwei Geheimtipps geben kann. Die hat mir auch tatsächlich einen Tipp gegeben von einem Platz, der mir in Griechenland noch wahnsinnig in Erinnerung geblieben ist. Das war Thermopien. Jeder erinnert sich an den Film 300, wo die 300 Spartaner gegen die 1 Million Perser gekämpft haben und die, glaube ich, echt ganz schön, also ich glaube, die haben ein paar 10.000, 100.000 Perser getötet, die 300 Männer. Haben es natürlich am Ende auch nicht geschafft, aber ja, an der Stelle, wo dieser Kampf war, das ist jetzt Thermopien und da ist eine heiße Quelle, da geht so ein kleiner heißer Bach über so ein großes Gelände und da kann man links und rechts von diesem Bach kann man stehen und parken und campen und da hatte ich meine ersten Aussteigerfamilien kennengelernt. Ganz, ganz süße Deutsche, die meisten. Der erste so, ich hatte irgendwie noch so ein Bier aus Albanien und setze mich da ins heiße Wasser und dann ruft er rüber, nee, hast du noch albanisches Bier oder was? Und es war dann, also das war ganz nett, die haben uns irgendwie alle angefreundet und war ich in dieser Aussteiger-Community drin von diesen Deutschen und Ich habe denen dann noch meine albanischen Bier gegeben, die haben die dann eingetauscht gegen das Griechische, was sie anscheinend nicht so gern mochten, aber das war mir auch gleich. Und da waren diese ganz vielen süßen Aussteigerkinder und die sind mir so ans Herz gewachsen. Ich fand die alle so cool. Die waren so quietschfidel. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo angesprochen, aber das ist so Schulsystem, das macht dann echt, bringt dann so ins Grübeln. Ich erinnere mich noch so an meine Grundschulzeit, da wird da mal irgendwas eingebläut und reingedrückt, was man jetzt nicht wirklich braucht oder was man auch wieder vergisst. Und irgendwie hatten die Kinder, die hatten so einen ganz anderen Vibe, die wollten lernen, die haben selbstständig gelernt, aber die haben natürlich dann auch ihre Interessen verfolgt und wurden gehomeschoolt von ihrer Mutti. Und die haben irgendwie schon 3 Sprachen gesprochen und haben mich da irgendwie kreativ so gefordert. Wir haben dann irgendwie aus den alten Bierdosen, die haben wir mit meiner Metallwerkzeug, was ich dabei hatte, haben wir dann daraus so Autos und Flieger gebaut. Und ach, die waren so cool. Die haben mir richtig Laune bereitet. Für die habe ich dann noch dieses Autokino gebaut und wir saßen alle in diesem heißen Fluss und an der Bus stand vor uns und ich habe diese große Leinwand aufgespannt und den Beamer rausgeholt und dann haben wir Mein Freund der Wasserdrache geschaut. Es war richtig Magic, so in so einem heißen Fluss zu sitzen, irgendwo in Griechenland und man hat gerade irgendwie die Heimat verlassen for good und ist irgendwie auf dem Weg nach Osten. Da ist mir echt das Herz aufgegangen. Mit den Kiddies und dann haben wir da irgendwie Filmabend Water Cinema gemacht. Da erinnere ich mich auch noch, jeder hat ja wahrscheinlich irgendwie so seine To-Do-Listen, ne? Und ich weiß noch, kurz davor habe ich alle meine To-Dos irgendwie abgehakt und war so To-Do-loser. Und das war natürlich auch irgendwie so ein abgefahrenes Gefühl, was man schon lange nicht mehr hatte, dass man einmal so wieder ja, einfach mal alles abgearbeitet hat, kopffrei und ja, sich einfach nur auf die Straße und auf den nächsten Schritt und auf den nächsten Platz, an dem man pennt, irgendwie konzentrieren kann. Das war ein sehr, sehr bewegender Moment für mich, muss ich sagen. Ja, wie ging es dann weiter? Dann war ich in Patros, auch so einer griechischen Stadt, und habe mich mit so einem älteren Herr betrunken. Es war gerade Fasching. Und das war auch sehr geil, weil die Leute aus der Bar, ich hatte ja nichts Faschingstechnisches dabei, die hatten aber gesagt, die hatten noch irgendwie ein Outfit übrig. Und dann hatte ich keine 10 Sekunden später, hatte ich so ein Zimmermädchen, so ein Hotel-Zimmermädchen-Look an mit so einem Rock und so einer Schürze und einer Bluse. Ich sah ganz süß aus, wirklich. Habe mich auch echt wohl gefühlt. Die anderen Barkeeper, die waren auch alle in diesem Zimmermädchen-Look. Deswegen habe ich mich da ein bisschen integriert gefühlt und habe mich mehr mit so einem älteren Herrn betrunken. Das war sehr cool. Der mir erzählt hat, dass am nächsten Tag die Hochzeit seiner Tochter ist. Und dann haben wir uns so gut verstanden. Dann haben wir uns am Ende, hat er mich noch bis zu meinem Bus begleitet und hat mich auf die Hochzeit seiner Tochter da eingeladen, auf die ich dann am nächsten Tag gegangen bin. Und ja, habe mich da einen halben Tag im Kreis getanzt, Uso getrunken und mir ja den zweiten Vollrausch irgendwie angetrunken. Das war echt, diese Faschingszeit war wirklich, und diese My Big Fat Greek Wedding, ja, war sehr besonders. Auch wenn man mal man ist ja alleine und dann ist man auf einmal so überhaupt nicht mehr alleine. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht, auch zu sehen, dass man dann so in so Gruppen rutscht und immer wieder viele gute Tipps bekommt fürs Land. Ja, Griechenland war echt ganz besonders. Dann ging es, was war als nächstes nach Griechenland? Ich habe dann natürlich noch Olympia, habe ich sehr genossen. Meine Oma war ja mal Marianne, von der ihr jetzt gehört habt. Die war auf die Olympischen Spiele eingeladen. Die hatte sich qualifiziert als Kugelstoßerin, Diskus und Speerwerferin. Also wirklich eine grandiose Frau, könnt ihr euch nicht vorstellen. So eine starke, coole Alte. Ich vermisse sie sehr. Genau, deswegen war ich in Olympia und habe mir nochmal so reingezogen, so wo das alles herkam. Ich finde es immer sehr, Olympiade fand ich immer sehr faszinierend. Und wenn man dann an einem Geburtsort ist, kann ich wirklich empfehlen. Macht auf jeden Fall was her. Genau, nach Griechenland bin ich dann in die Türkei. Da habe ich dann meinen besten Freund Mario in Istanbul abgeholt. Wir hatten noch irgendwie einen lustigen Tag in Istanbul und dann sind wir die Küste runter und wollten meinen Geburtstag zusammen feiern. Das war sehr süß, dass er gekommen ist. Ich hatte auch aus Berlin noch so eine ganze Palette mit LSD dabei. Wir haben uns dann auf jeden Fall so einen Bergabhang, das habt ihr, die Geschichte kennt ihr auch, diesen Abhang darunter, ja, blöderweise irgendwie darunter gesetzt mit Bus, mit dem wir dann nicht mehr wieder raufgekommen sind. Aber gut, wir hatten zwei grandiose Tage, völlig im LSD-Wonderland-Himmel und waren da wie zwei Kinder und haben Sandburgen gebaut. Genau, das war definitiv eins meiner Highlights in der Türkei. Neben dem, das muss ich, also ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber da war ich in Kappadokien und ich bin ja auch so, ich liebe antike, also Flohmärkte und Möbel und all den Krimskrams und dann laufe ich in so einen wirklich schönen Möbel, so einen Antikladen einfach rein und dann kriecht da so ein älterer türkischer Mann auf dem Boden und der hat also gar nicht erst hochgeschaut. Ich weiß nicht, er war so beschäftigt. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn denn, ob er was verloren hat, ob ich ihm denn helfen kann, was er denn sucht. Und dann hat er gesagt, dass er gerade so ein, dass er sein Bud, sein Weed verloren hat. Und dann sind wir zusammen rumgekrochen, bis wir sein Weed wiedergefunden haben. Das war natürlich dann auch irgendwie der Anfang einer Freundschaft. Und haben dann einen Gebuff zusammen und er hat mir erzählt von seinen wilden Schmuggelzeiten, wie er sich damals sein Leben verdient hat. Der dann irgendwie, ja, war immer, hatte irgendwie seinen Transporter, hat seine Antiken, seine ganzen Möbel und so, hat er durchs Land gedüst und hat aber dann auch immer gleichzeitig Gras geschmuggelt in den Schränken und in den Schubladen und whatsoever und hat sich damit wirklich ein kleines Antikhaus-Imperium aufgebaut. Ja, zum Glück ist es ja jetzt auch legal in Deutschland. Es hat echt lang genug gedauert. Hier in Kanada übrigens auch. Und ja, hat sich da wirklich was draus gemacht. Ganz cooler Typ. Wenn ihr nach Kappadokien fährt, dann sagt mir bitte Bescheid, dann connecte ich. Wisst ihr auch, wo ihr euer Weed bekommt. Genau, der kiffende Antikhändler in Kappadokien. Dann bin ich nach Kappadokien, bin ich Richtung, genau, Schwarzes Meer raufgedüst, auf dem Weg Richtung Georgien, hab dann in Trabzon, oh, ich glaube, so heißt diese Stadt in der Türkei, schon so lange her, noch eine Freundin eingesammelt, die habe ich auf dem Garbage kennengelernt. Auf dem so einem Musikfestival in Berlin, in Polen. Und genau, wir sind dann eine Woche noch zusammen losgedüst. War ganz schön, weil wir dann, also mein Favorite mit ihr war auf jeden Fall, es gibt so ganz viele verlassene Orte und auch Gebäude in Georgien. Wir sind dann von Georgien, von der Türkei nach Georgien rüber gesetzt sozusagen. Und da habe ich ein Sowjet-Spa, also aus den 50er Jahren oder so, gefunden in der Nähe von Kutaisi. Das ist eine riesige Anlage, könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war wirklich wie so 10 majestätische Gebäude. Es schauen aus wie Schlösser mit riesigen Auffahrten und wunderschönen Treppen und Fassaden. Natürlich alles jetzt ein bisschen verfallen und umzäunt. Aber man findet Türen, die so in diesen Umzäunungen, teilweise sind sie offen, teilweise sind wir da irgendwie auch über Mauern gesprungen mit meinem Fotoequipment und dann haben wir uns da, keine Ahnung, ihr kennt mich ja ein bisschen, ich habe ein bisschen Fotos gemacht und wir haben uns da ausgezogen und haben dort wirklich richtig coole Bilder gemacht in diesem alten Sowjet-Spa. Ist auch irgendwie so lustig, wenn man so durch so Hallen und so, da waren Bühnen und große Säle und teilweise stand dann noch irgendwie das Mobiliar und irgendwie wahnsinnig schön gefliest oder Fischgräten, Parkett und ja, war auf jeden Fall sehr abgefahren. Und dann natürlich auch Graffitis und irgendwie manche Ecken ganz abgefuckt, aber ja, irgendwie lustig, wenn man dann so durch so ein verlassene, Stadt irgendwie läuft und das dann noch in meinem in meiner Lieblingsklamotte in nackig. Ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Genau, und dann habe ich sie in Tiflis wieder an den Flughafen rausgeschmissen und oder abgesetzt. Ganz lieb abgesetzt. und dann habe ich ein bisschen Zeit in Tiflis verbracht. Und dann ist natürlich auch was Weltbewegendes passiert, weil ich habe in Georgien ja auch mal Tassi kennengelernt. Mein Georgien-Highlight natürlich. Es war auch, also ich war sehr süß, weil ich habe sie in einer Bar gesehen, also eine Outdoor-Bar in Mutant Club heißt es dort. Und da ist sie an mir vorbeigelaufen und die haben mir natürlich wahnsinnig gut gefallen. Rotes Haar und irgendwie sowas Wildes und doch sowas, weiß ich nicht, so eine Blume. Ja, einfach hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich habe dann im Vorbeigehen Hallo gesagt und sie angelächelt und sie hat ganz nett zurückgeschaut und dann standen wir so in unseren Freundesgruppen und wir haben uns dann die ganze Zeit irgendwie so angelächelt und das hat mir dann irgendwie Mut gegeben, sie dann irgendwie auch anzusprechen, bin zu ihr hin und war ganz schüchtern, weil es ist immer so, wenn mir jemand sehr gut gefällt, dann werde ich irgendwie sehr so zurückhalten und kann das dann irgendwie nicht mehr. Das ist irgendwie ganz strange. Da werde ich dann immer so ganz schüchtern. Das glaubt man zwar nicht, aber Tatsache, das war dann auch süß, weil Matassi meinte so, ich habe gesagt, oh Gott, I'm so shy, I'm so sorry. Irgendwie Blödsinn gelabert, halt vor mich hingestottert und sie meinte dann ganz unterstützend so, are you doing good boy? Das fand ich so süß. Das hat mich irgendwie so auch ein bisschen motiviert und genau, wir haben uns ausgetauscht und ich habe mich dann auch mit ein paar Freunden von ihr ganz gut vertragen und bin dann mit Freunden von ihr in die Nacht gezogen und sie ist dann noch woanders hin und habe sie dann später in der Nacht nochmal gesehen und haben dann gequatscht und ja, irgendwie hat es dann mich danach dazu bewegt, irgendwie sehr viel mehr Zeit in Georgien zu verbringen, als geplant war und dass ich sie ein bisschen kennenlernen kann und so, natürlich. Genau, und dann ging die Reise auch schon weiter. Dann bin ich ja nach Armenien und ich war natürlich die ganze Zeit mit Matassi und so natürlich im Kontakt, aber Reise musste ja erstmal weitergehen. Armenien. Was habe ich in Erinnerung in Armenien? Da war einer meiner liebsten Momente. Man muss ja dann immer wieder, muss man sich ja was zum Essen suchen und ich habe ja nicht immer gekocht. Manchmal hat man irgendwie auf Märkten, habe ich mir irgendwie Früchte und Obst und Gemüse und sowas gekauft und mir irgendwie Pasta und sowas gemacht, aber an dem Tag hatte ich keine Lust. Und Armenien und Georgien sind ja sehr bekannt für ihren Wein. Georgien auch als ältestes Weinland der Welt. Die haben den Wein sozusagen erfunden. Und Armenien ist dann natürlich nah dran und die haben auch irgendwie wahnsinnig schöne Weinfelder. Und dann bin ich irgendwann mal so links abgebogen und wollte einfach, es sah ehrlich gesagt aus, dass da irgendwie ein Restaurant sein könnte. Hab so einen Weinbauern, der gerade an seinen Reben geschnitten hat, gefragt, ob es irgendwo ein Restaurant gibt. Dann war der so süß, der hat alles stehen und liegen gelassen und hat mich in sein, also er hat mir erstmal ein Glas Wein eingeschenkt. Sagen wir mal, das eine Glas wurden drei und dann, er hat auch krass gebechert. Wir haben also wirklich in den ersten 5 Minuten haben wir irgendwie schon 4 Gläser Wein getrunken, dann setzte er mich in seinen alten Jugo, das ist so ein Auto aus der Gegend und wir sind zu so einem Metzger gefahren und dann habe ich erst verstanden, dass er mich gar nicht irgendwie zu einem Restaurant fahren möchte oder dass wir in ein Restaurant gehen, sondern dass er jetzt selber alles einkauft. Dann haben wir da irgendwie Fleisch und Zeug gekauft. Ich hatte immer noch mal ein volles Weinglas in der Hand, er auch beim Fahren, also auch irgendwie, ja, verantwortungslos, aber mei, so ist es manchmal, man kann sich nicht wehren. Oder man will sich in dem Moment vielleicht auch nicht wehren. Dann hat der ein Barbecue aufgetischt, dieser gute alte Mann. Oh Mann, der war so süß. Hat mir von seiner Frau erzählt, die es nicht mehr gibt. Und dann hat er mir noch eine Flasche Wein mitgegeben. Die war benannt nach seiner Frau. Es war der beste Wein, den er selbst angebaut hat. Der war echt, also ich habe den da schon vorgekostet. Da hat er mir noch eine Flasche abgefüllt. Zu der komme ich später auch noch, weil die wird nochmal wichtig. Erstens hat sie mich zu einem Kriminellen gemacht und zweitens war das dann ein wirklich schönes Mitbringsel. Aber ja, da kommen wir noch hin. However, da sind wir noch, dann bin ich weiter gedüst am Mount Arafat vorbei, den kennt ihr vielleicht aus der Bibel. Wirklich ein Berg, der schaut aus, also der macht auf jeden Fall den Mount Fuji in Japan wahnsinnige Konkurrenz, ist auch ein Vulkan. Mitten in Armenien, da sollte vor ein paar tausend Jahren die Arche Noah gelandet sein. Also die haben da anscheinend auch mal Spuren und sowas gefunden, aber du, das klingt ja schon irgendwie schon eine sehr wilden Geschichte, oder? Die Arche Noah. Ja, da fragt man sich bis heute, warum der die zwei Mücken mit eingepackt hat. Aber gut, andere Story. Genau, da bin ich am Mount Arafat vorbei. Geiler, wunderschöner Berg. Hat mich wirklich umgehauen. Und dann ging es an die Grenze in den Iran. Und das, ich meine, ich wurde viel gewarnt von iranischen Freunden von mir, von Journalistenfreunden, von den Nachrichten natürlich und auch natürlich vom Auswärtigen Amt. Denen hat das ja überhaupt und gar nicht gefallen. Da komme ich auch nochmal drauf zurück. Genau, und dann bin ich da über die Grenze und es war so ein schöner Grenzübertritt. Also die Armenier haben es mir noch schwer gemacht. Ich weiß noch, dieser Grenzbeamte, der war ja schon uralt, dann hat er so eine Leselupe rausgeholt und hat sich meinen Pass und jeden Stempel alles ganz genau angeschaut, als ob ich irgendwie ein Passfälscher wäre. Also gut, I'll take it as a compliment. Also ein bisschen so Catch Me If You Can-Vibes. Und genau, die haben mich noch so krass kontrolliert. Ich musste oben auf dem Dach meine Kisten aufmachen und ja, ich habe denen irgendwie ein Werkzeug nach dem anderen gezeigt und meine Ersatzteile und einen ganzen Brimborium. Aber dann war ich auf einmal auf der iranischen Seite und die waren so süß. Die waren so unfassbar süß. Und die Iraner, ich habe die Menschen dort sofort angefangen zu lieben. Ich weiß noch, als ich habe da mein Geld gewechselt, keine Ahnung, 50 Euro erstmal und habe dafür ein Bündel Geld bekommen. Das sah aus wie ein fucking Millionär. Wirklich, es war so weit kann man seine Hand gar nicht öffnen. So dick war dieses Bündel Geld. Da kommt man auch recht weit, muss man dafür sagen. Im Iran ist es ja echt günstig und tanken, mein Volltanken waren da immer so 50 Cent. Das kann man sich nicht vorstellen. Und an vielen Tankstellen kannst du als Tourist auch umsonst tanken. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ist auf jeden Fall ein grandioses Land für so einen Roadtrip, wenn man sich's traut, weil ganz ungefährlich ist es ja dann doch nicht. Ich hatte ja dann noch diese Erfahrung mit diesem Polizisten, als ich so eine Brücke überquert habe, der hat mich aufgehalten, hat dann in meinen Bus geschaut und diese israelische Flagge gefunden. Ich meine, heute, jetzt gerade mit diesem Krieg, ich weiß nicht, ob ich da so glimpflich davongekommen wäre. Aber ja, 3 Stunden eingesperrt, der hat mich da ganz schön auseinandergenommen. Und ich wusste tatsächlich auch nicht, ob das irgendwie gut ausgeht oder nicht. Aber du, ich habe es überlebt. Das war auch so nett, dann bin ich da raus. Er hat sich dann auch echt noch entschuldigt und gesagt, oh Gott, ich habe dir so viel Zeit gestohlen, aber das ist nun mal mein Job. Und der dachte halt, ich bin halt ein israelisch-deutscher irgendwie Geheimagent. Der hat das halt tatsächlich gedacht. Der hat ja wirklich auch, ja, der hat sich meinen ganzen Daten auf meinem Handy sich sehr genau vorgenommen. Ja, bin ich raus und dann erinnere ich mich auch noch an diesen geilen, ich glaube 5 Minuten auf der Straße, werde ich schon wieder von der Polizei angehalten. Das hat so gewindet. Ich musste irgendwie rauskommen, ich bin nach hinten gelaufen, es war irgendwie auch kalt und dann habe ich da schon so geschlottert, ich habe irgendwie so angefangen zu zittern, weil der irgendwie auch so, der hat dann auf seinem Handy irgendwie Sachen eingetippt, um zu übersetzen und dann hat er mir auch angeboten, dass ich mich kurz hinten bei ihm ins Auto setze, dann saß ich da in diesem Polizeiauto und dann zeigt er mir auf seinem Handy diese Nachricht, ich kann das bis heute nicht vergessen, so do you have a cologne? Und ich so, vielleicht hat er sich vertippt, ob ich jetzt aus Köln bin oder was. Aber der hat einfach gefragt, ob ich ein Parfum habe. Und das habe ich natürlich beantwortet mit ja. Ich bin dann nochmal zu meinem Auto gewatschelt und habe ihn dann mit Parfum angesprüht. Das war sehr lustig, weil wie gesagt, es war so windig und es ging ihm so alles erstmal so ins Gesicht und in den Mund. Und ja, der hat so ein bisschen so rumgespuckt und war aber extrem glücklich, dieser Polizist, dass ich ihm da irgendwie das Comme des Garçons da irgendwie drauf gesprüht habe. Ich glaube, der hat sich auf jeden Fall einen schönen Abend mit seiner Frau an dem Tag gemacht. Kleine Überraschung für zu Hause. Genau, und dann, ja, Iran, es war, wurde jetzt oft gefragt, so, was so mein Favorite war und was mir irgendwie am besten gefallen hat. Und ich muss echt sagen, der Iran hat mich wahnsinnig gepackt. Der hat mir echt unfassbar viel Freude gemacht. Ich habe, so als kleines Beispiel, ich bin irgendwo mal aufgewacht, in so einer Stadt, aber so ein bisschen, das war neben so einem Park an so einer Straße, das war sehr ruhig, die Straße auf jeden Fall. Und dann wache ich auf und ziehe den Vorhang auf und dann sieht mich jemand und dann kommt der irgendwie so 3 Minuten später mit einem Tablett, mit Tee und Früchten und sagt so, hey, wir wohnen hier, ich möchte dich zu uns nach Hause einladen für Lunch. Und ach, das kann man sich nicht vorstellen, so eine Gastfreundschaft, die sind alle so einladen. Ich habe so viel Tee mit so vielen tollen, coolen Leuten getrunken und da sitzt du dann zwischen deren Familien, Oma und Opa werden dann noch eingeladen und du bist dann irgendwie deren Highlight und man tauscht sich aus und alle sind so unfassbar süß zu einem. Ich weiß noch, da bin ich irgendwie, das war dann an einem anderen Meer oben, wie heißt denn das nochmal? Lass mich mal kurz nachschauen. Dass es jetzt hier so schnell geht. Im Iran gibt es ja auch dieses Meer, wartet. Das heißt, dass. Warum steht das jetzt hier auf? In irgendeiner anderen Sprache? Kaspisches Meer, genau. Da bin ich ins Kaspische Meer. Das ist ja, das liegt so oben, oberhalb von vom Iran. Hat auch, also dieses Kaspische Meer hat auch Grenzen nach Aserbaidschan, Turkmenistan. Und ganz vielen anderen Ländern. Und da bin ich dann langsam raufgedüst nach dieser Polizeiattacke. Und bin dann auch, also davor war alles irgendwie so steinige Wüste. Und auf einmal fährt man über so einen Berg und das ist alles grün. Und dieses Sandige und dieses Wüstenhaftige wechselt von jetzt auf gleich und du stehst in Reisfeldern und bist irgendwie in so einem gefühlt im Dschungel und Kinder baden im Wasser, was ich davor ein paar Wochen nicht hatte. Das war auf jeden Fall wirklich ein Change of Scenery. Aber so schön, weil es irgendwie so reich an verschiedenen an Natur hat. Ob das jetzt Berge sind, Wüste oder diese schon fast dschungelartigen Areas. Ja, da bin ich über so eine recht kurvige Straße dann ans Kaspische Meer runtergedüst und habe dort, da hat sich dann irgendwie eine Schraube gelockert oben auf meinem Gepäckträgerdach und es ist ein bisschen locker geworden, hat so ein bisschen, ist schon so hin und her geschwungen und dann bin ich da irgendwo angehalten. Und mach meine Türen auf, so zieh gerade so mein Werkzeug raus. Und dann sehe ich so eine Horde, wirklich eine Horde Männer. Es waren bestimmt 10, 12 Männer. Einer mit einem Werkzeugkasten in der Hand, die alle auf mich zulaufen. Ich dachte so, scheiße, was ist jetzt los? Und dann hat der eine hatte noch einen Stuhl in der Hand, so einen Hocker. Dann hat der mich erstmal hingesetzt. Ein anderer kam mit einem Kaffee, hatte ich auf einmal einen Cappuccino in der Hand. Und dann haben die Jungs, diese Horde Männer, haben einfach mein Dachträger da wieder festgemacht und repariert. Und ich durfte nichts anfassen. Ich musste da sitzen bleiben, zuschauen und meinen Kaffee genießen. So ist irgendwie der Vibe im Iran gewesen. Das sind so meine Erinnerungen. Das ist ja irgendwie so eine Herzlichkeit. Und man kriegt irgendwie immer überall noch was in die Hand gedrückt. Also mein Proviantbox, ich hatte Nüsse, also von Walnüssen, Mandeln zu Datteln, zu allem Möglichen, zu Tee, was ich nicht alles geschenkt bekommen habe. Das ist wirklich so, ich meine, wenn man sich es mal in Deutschland vorstellt, dass man mal irgendwo an der Ampel stehen bleibt und dann kommt einer auf einen zu und versucht dann irgendwie einen Tee anzudrehen, das wäre einfach, ja, strange. Und ich finde eigentlich schön, wenn wir da irgendwie ein bisschen zurückkommen, dass man ja ein bisschen mehr Interesse an seiner Umwelt und seinen Nachbarn und ja, an den Menschen um sich herum ein bisschen geben würde, würde auf jeden Fall einiges machen. Es hat auf jeden Fall sehr viel mit mir gemacht. Und ja, deswegen ist der Iran, glaube ich, einfach wahnsinnig tief in meinem Herzen verankert. Ich habe dann noch, als ich aus Teheran rausgefahren bin, da ging es dann wieder so weiter in die Wüste. Da wurde mir erzählt von so einer Karawanserei, das ist auf der Seidenstraße damals, wurden immer wieder sozusagen, das sind iranische Burgen, würde ich sagen. Die sind große, hohe Mauern, in denen dann die Kamele und die Reisenden einen sicheren Zufluchtsort hatten, wo sie sich waschen konnten, beten und wieder ihre Energie aufladen konnten, was essen, wie auch immer, da ein paar Tage auch verbringen können. Da waren sie beschützt vor, weiß ich nicht, sozusagen den Räubern und den Wilden, die einen, weiß ich nicht, vor 1000 Jahren noch irgendwie auf der Straße aufgelauert haben. Und da habe ich gehört von einer Karawanserei, die wurde von so Künstlern übernommen. Und im Iran, wisst ihr ja, so Frauen Hijab und Männer keine kurzen Hosen und ja, einfach ein ganz anderes Level an Verboten und an sehr, ja, menschenverachtenden Aktivitäten, würde ich sagen. Und ich stand dann irgendwann vor dieser Karawanserei und habe da geklopft, habe nichts gesehen, bin dann schon wieder zurückgelaufen zum Auto und dann ist einer angehalten neben mir und ein ganz süßer junger Musiker, habe ich dann rausgefunden. Er hat gesagt, so, hey, ich habe gesehen, du kommst gerade von unserem Zuhause. Ja, dann habe ich gesagt, ich habe da keinen angetroffen und dann musste ich ihm hinterherfahren, das war so süß. Und dann bin ich dann nochmal hin und dann hat er da aufgemacht und dann hat sich da eine Welt für mich eröffnet. Es war wirklich was ganz anderes. Es war so lauter Künstler, die hatten alle ihre kleinen Ateliers da und das war wirklich wie eine Burg, so ein riesiges Tor, was aufgeht und dann stehst du in so einer anderen Welt und die haben auch ihre eigenen Regeln gehabt und haben sich so von dieser iranischen Außenwelt so ein bisschen abschachteln können. Es waren lauter so iranische Aussteiger in ihrem eigenen Land, sozusagen in so einer kleinen Insel, in einer kleinen Burg, die einen von dem irgendwie gehört hat. Und der, ja, das war irgendwie so ein Theaterdirektor, der natürlich auch, die sind ja so eingeschränkt mit dem, was sie zeigen dürfen. Frauen dürfen nicht tanzen oder Motorrad fahren. Frauen dürfen auch nicht zeichnen oder Kunst machen und singen sowieso nicht. Und das könnt ihr euch vorstellen, das war dann so ein ganzer lieber, großer Haufen an all diesen Menschen, die diese ganz normalen Hobbys und Lebensaufgaben haben. Und dann habe ich dann viele Künstler kennengelernt, Tänzer, welche aus dem Theater, Poeten und habe dann da ein paar Tage verbracht. Und da kommt dann auch diese Flasche Wein wieder ins Spiel, weil die habe ich in dem Iran, darf man sowieso kein Alkohol einführen, kein Alkohol ist verboten. Ich habe die aber in meinem kleinen Schmuggelfach, habe ich meine Weinflasche, weil die war ja so besonders, die habe ich ja von diesem Armenier bekommen, diese wirklich besondere Flasche Wein, die habe ich in den Iran geschmuggelt und ich dachte, das ist der richtige Tag, die dann auszupacken. Wir haben dann auch ein bisschen Gras geraucht, was natürlich auch nicht erlaubt ist. Und haben diese Flasche Wein zusammen, weiß ich nicht, zu 12 geteilt. Das war so süß, immer so ganz kleine Fingerhütchen uns eingeschenkt und haben diese Flasche Wein in einem Land genossen, in dem es eigentlich keinen Alkohol gab. Und die haben das sehr gefeiert. Wir haben uns sehr gefeiert und wir haben einen Sternenhimmel über uns gehabt, das wirklich von einem anderen Stern. Das ist ja auch mitten in der Wüste, keine Lichtverschmutzung oder sonstiges. Und Halleluja, was eine Nacht und was für ein Erlebnis dort mitten in der Wüste im Iran mit diesen Aussteigerkünstlern. Wirklich, glaube ich, eins meiner most, most favorite moments. Also falls es hier auch irgendwann mal in die Richtung schafft, dann würde ich euch gerne connecten mit diesen fantastischen Leuten. Wirklich ganz, ganz zuckersüße Menschen. Ja, wo sind wir? Dann, Iran, ich meine, da kann ich euch noch echt viel erzählen. Was, glaube ich, auch noch wichtig war, was ich meinte mit dem Auswärtigen Amt. Ich hatte irgendwann mal, war ich in so einem Gebiet, da wurde mir aber schon vorher gesagt, da muss man echt aufpassen. Da gibt es so manche Gebiete, da munkelt man, dass da irgendwelche Atomlagerplätze sind oder Atomkraftwerke oder wie auch immer, wo vielleicht dann auch Uran angereichert wird. Und da darf man nicht mal, also in der Gegend darfst du nicht mal irgendwie ein Handyfoto machen, weil da wirst du sofort als Spion abgestempelt. Wenn die dich dann später kontrollieren, kannst du wirklich in den dunkelsten Gruben Irans landen. Und das habe ich auch befolgt. Ich war dann aber in so einem auch touristischen, also nicht, wenn ich hier touristisch sage im Iran, dann ist das nicht so, wie ich euch das vorstelle. Dann kommen da Iraner aus anderen Ecken aus dem Iran und schauen sich das an. Also da ist nicht wirklich ja Tourismus, dass jetzt irgendeine chinesische Reisegruppe durchläuft oder sowas. Oder ja, dass man da irgendwie groß andere Europäer trifft, das ist dann nicht der Fall. Ab und an kann das schon mal vorkommen, aber sehr selten. Und dann kam ich zurück zu meinem Bus. Ich war in so einem sehr schönen Bergdorf, wunderschön, alles irgendwie in dem gleichen Lehm, in so einem rötlichen Ton gehalten und bin da so durchgeschlendert und da mir noch irgendwie, hatte da echt einen ganz süßen, schönen Nachmittag. Komme zurück zu meinem Bus und finde eine Visitenkarte von einem deutschen Botschafter, der deutsche Botschafter in Iran, in Teheran, genau, der mir da drauf geschrieben hatte, so ob ich die Auswärtigen Amt Hinweise nicht gelesen hätte und dass ich mich sofort bei ihm melden müsse. Und da wird dann, glaube ich, auch irgendwie mal ganz kurz Angst und Bange. Aber ja, das, ich bin von dem Berg dann runtergefahren, habe auch da neben so einem Berg gepennt, mitten im Nirgendwo. Also wir waren wahnsinnig wunderschön und habe mich dann am nächsten Tag bei dem gemeldet, bei dem Botschafter. Und er konnte das nicht glauben, dass ich da im Iran unterwegs bin und mit einem deutschen Auto. Und der hat irgendwie gedacht, ich bin der einzigste Deutsche, der da unterwegs ist. Und hat mich eigentlich aufgefordert, das Land sofort zu verlassen. Weil wenn mir was passieren sollte, falls ich da irgendwie als Faustpfand benutzt werden sollte für die Politik, dann können die mir nicht helfen. Gut, das ist mir natürlich auch bewusst. Aber dann habe ich natürlich auch fragen müssen, so ob es denn da halt irgendwelche ähnlichen Fälle gibt, weil ich kann ihnen nämlich auch erzählen, ich bin natürlich in so ein paar WhatsApp-Gruppen und Facebook-Gruppen unterwegs, wo ich weiß, wie viele gerade im Iran unterwegs sind, wie viele Europäer und ich natürlich da auch irgendwie an den einen oder anderen Stellen auch welche kennengelernt habe, die da auch genauso unterwegs sind wie ich und die alle auch nur eine gute Zeit hatten und eine gute Zeit haben. Und der meinte ja, was denn passiert sei. Der hatte irgendwie vor 8 Monaten ist ein deutscher Motorradfahrer festgenommen worden. Der hat irgendwie 7 Jahre Gefängnis bekommen, aber der hat sich auch extrem blöd angestellt. Der Botschafter meinte, der hat seine Drohne über Grenzgebiet geflogen und über einfach Gebiete. Also Drohne überhaupt fliegen im Iran ist einfach Selbstmord, würde ich sagen. So, just don't do that. Und wenn sich jemand so blöd verhält, dann, mein Gott, dann, ja, da kann ich leider auch nichts dazu sagen. Ich hoffe, der kommt schnell wieder raus für so einen Blödsinn, aber ja. Da muss ich dann dem Botschafter aber auch sagen, so, hey, ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe. Ich hatte eine komische Situation schon, da bin ich auch gut rausgerutscht wieder. Ich verstehe seine Sorge und ich habe mich dann auch jeden Tag mit denen irgendwie immer in WhatsApp geschickt, dass es mir noch gut geht. Das war so deren Bedingung. Ich gesagt, so, das ist kein Problem, ich schreibe euch gerne, gebe euch jeden Tag gerne irgendwie ein Update. Und ja, so ist es dann irgendwie da habe ich mich dann noch nicht beeinflussen lassen, weil ich dachte mir, okay, wenn der vor 8 Monaten irgendwie einen Fall hatte, dann kann ich das Risiko für mich auf jeden Fall eingehen. Also da werden mehr Menschen von Kokosnüssen in Thailand jeden Tag am Strand erschlagen, als das, was er mir da erzählt hat. Deswegen dachte ich mir so, okay, whatever, ich ziehe jetzt Iran noch weiter durch und es war auch mein Glück und ich habe es auch wirklich, genau, wirklich schön durchgezogen. Es war eins wirklich one of my favorites. Ja, jetzt ist es schon spät hier. Jetzt ist es in Kanada ist es 2:30 Uhr nachmittags und bei euch ist es 11:30 Uhr. Übermorgen kommt dieser Podcast raus. Ich freue mich, wenn ihr reinhört und genau, jetzt so das Outro. Ach Mensch, Simon, das war so ein schönes Gespräch. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke dir auch, Simon. Das hat wirklich Spaß gemacht. Danke für all diese Insights. Sorry, hier trifft dich noch ab in die Schizophrenie. Genau, hinterlass bitte eine positive Nachricht, eine positive Bewertung und genau, ich werde dann das nächste Mal einfach ansetzen, da wo wir jetzt aufgehört haben. Jetzt sind wir nämlich sozusagen gedanklich an der Grenze zu Pakistan und dann will ich euch von Pakistan bis nach Japan mal noch so meine anderen Highlights und Downers und so meine kleinen Insights noch erzählen. Genau, falls ihr irgendwelche Fragen habt, honestly, bitte, ganz wichtig, schreibt mir auf Instagram einfach, ich lese alle meine DMs, beantworte auch alle, stellt mir Fragen und fragt, was euch interessiert. Wenn ich irgendwas vergessen habe, was ich noch mehr erläutern soll oder wie auch immer, bin ich natürlich happy, wenn ich euch da mehr Insights geben kann und eure Fragen beantworte. Also bitte sagt mir Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz grandiosen Morgen, Mittag oder Abend, wo auch ihr gerade seid. Und ja, wir hören uns ganz bald wieder. Ich freue mich auf euch bis in 2 Wochen. Ein dickes Bussi-Bussi aus Bussi. Ich habe euch alle ganz, ganz arg lieb.
Bussi ist eine Produktion der We Make Them Wonder GmbH in Zusammenarbeit mit den Podstars bei OMR.